日本コネクション、ヤパニシェスフィルムフェスティバル、フランクフルトアンマイン。
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen sind auf Nippon Connection 2024 und wir haben uns angeschaut Hijacked Youth, Dare to Stop Us Too. Es wurde uns versprochen, dass wir diesen auch verstehen ohne den sogenannten ersten Teil, Dare to Stop Us. Im Mittelpunkt, wollen wir mal sehen, ob das auch so ist, im Mittelpunkt steht ein Mann, der ein Programmkino übernimmt. Und da sein Hustle hat, das Kino gehört einem Filmemacher, den es auch wirklich gegeben hat. Und noch zwei Personen spielen eine große Rolle, nämlich eine koreanischstämmige Filmstudentin und ein japanischer Filmstudent. Und beide machen ihren Weg sozusagen in die Filmwelt. Und wir verfolgen diese vier verschiedenen Personen. Und ich fand es wahnsinnig interessant, vor allen Dingen, weil da so vier verschiedene Perspektiven auf dieses Geschäft sind. Ich hatte ganz, ganz viel Liebe für diesen Kino-Menschen, der da immer super engagiert war, der unglaublich hohe Frustrationstoleranz hatte, Resilienz gegen alles, was passiert ist. Und er putzt einfach das Kino und macht einfach weiter, damit wieder möglichst viele Leute möglichst gute Filme sehen können. Da hatte ich ganz, ganz viel Liebe dafür. Und der Regisseur, den es wirklich gibt, der kam immer sehr cholerisch rüber, aber auch jemand, der, glaube ich, einfach diese Energie und diese Kraft auch gebraucht hat, um überhaupt seine Arbeit zu machen und dann auch andere Leute rumschubst. Und über die beiden Jungen werden wir auch gleich noch sprechen. Helena, wie war dein erster Eindruck?
Da du ja auch schon die unterschiedlichen Perspektiven angesprochen hast, hat das für mich tatsächlich nicht ganz so funktioniert. Meine liebste Figur war tatsächlich auch der junge Manager, der das Kino gemanagt hat. Mit ihm konnte ich mich, ich glaube, das war so eine Bezugsperson für mich, mit ihm konnte ich mich identifizieren und ich fand das auch toll, was er alles so gemacht hat. Das Drumherum hat mich dann so ein bisschen dann auch rausgerissen, auch wenn wir jetzt nachher noch über den jungen Assistenten von Wakamatsu Sensei sprechen. Es hat mich irgendwie auch nicht so ganz ergriffen, beziehungsweise war das dann irgendwie, hat für mich, glaube ich, auch so ein bisschen Hintergrundwissen gefehlt. Also ich konnte es nicht ganz so einordnen. Und ich hatte den ersten Teil gesehen und der hat mir doch sehr imponiert, der erste Teil. Und ich möchte jetzt beide nicht vergleichen, aber ich glaube, so ein bisschen hat hier so das gewisse Etwas gefehlt bei dem Teil. Aber wenn wir nachher über das Ende noch sprechen können, das Ende hat mich dann aber doch sehr berührt. Das hat das wiederum alles für mich wieder rausgerissen, muss ich gestehen.
Ja. Wir machen gleich Teil nach dem Spoiler. Ja, ja, also tatsächlich der junge Mann, der als Assistent und später dann auch im Film Regie führt, der hat mich auch Nerven gekostet, weil ich dachte mir, ab welchem Punkt stand your ground, also an welchem Punkt fängt er an, sich zu wehren sozusagen und sich durchzusetzen und wie lange braucht er, um zu verstehen, was da auch getan werden muss. Und wir haben ja gesehen, dass der Regisseur und Produzent, dem das Kino gehört, dass der durchaus reagiert, wenn man ihm entschlossen entgegentritt. Mhm. Der sucht ja Gegner und keine Opfer sozusagen. Mhm. Ja. Und das hat einen viel Geduld im Film gekostet. Und man wird dann am Ende ein bisschen versöhnt in einem Gespräch, ganz am Ende, Malte.
Also erstmal, um das einzugehen, Thomas, was du gesagt hattest, dass man Teil 1 nicht gesehen haben muss. Ich habe Teil 1 auch nicht gesehen. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass man, also die Aussage, Teil 1 muss man nicht gesehen haben, kommt von jemandem, der eben dafür den Regisseur Wakamatsu gut kennt und einfach sehr bewandert ist. Dann muss man Teil 1 nicht gesehen haben. So würde ich fast sagen, auch was du gesagt hast, so der Konflikt, der sich so anbahnt, der aber nie so richtig eskaliert ist für mich, er fühlte sich fast ein bisschen an wie ein Teil 2 von der Trilogie, zu dem man sich jetzt noch den Teil 3 wünscht, um zu sehen, wo die Geschichten jetzt eigentlich hinführen. Wakamatsu selber hast du schon beschrieben, für mich, der lief so ein bisschen rum wie Tommy Wiseau, also er sah auch so ein bisschen so aus und hat auch alle so ein bisschen angepöbelt und schien aber auch, also er wusste zwar, was er tut, aber so richtig hat er es auch nicht geschafft. Was ich für mich, also viel, viel Liebe zum Film, ihr habt es schon gesagt, die Identifikationsfigur, hauptsächlich der Kinobetreiber dann, da fand ich ein bisschen schade. Ich denke, das ist auch, wo Helena herkommt. Der hatte ja auch noch eine Familie und die war da und irgendwann verschwand die aber einfach auf der Handlung. Es waren ja auch genug Handlungen da, also das war schon richtig so, aber da hätte ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr gewünscht. Und wovon ich mir auch mehr gewünscht habe, war ich war selber ein Jahr in Nagoya und hatte mich so gefreut über einen Film, der in Nagoya spielt. Und Nagoya wird im Film explizit stiefmütterlich behandelt, wie ja, ich gehe da hin und mache da ein Kino auf. Ja, weil in Tokio und Osaka sind halt zu teuer. Und außer, dass am Anfang einmal der Nagoya Morning Sabisu erwähnt wurde, dass man eben einen Toast dazu kriegt, wo ich schon so, oh ja, kam Nagoya jetzt nicht wirklich raus. Auch beim Location Scouting ist dann noch eine Budgetfrage, aber es war kein Nagoya Landmark irgendwann im Bild. Das hatte ich mir einfach selber gewünscht. Das wird aber den meisten anderen vielleicht nicht so gehen. Deshalb ist es jetzt keine Kritik am Film, sondern nur für mich persönlich. Aber es war schön mit viel Liebe zum Film. Und das gehört irgendwie zum Filmfestival dazu.
Vielleicht hat der Film auch das Problem, dass er sich für vier Hauptfiguren entschieden hat. Und nicht, es ist nicht so richtig ein Ensemblefilm, weil alle diese vier Figuren werden richtig eingeführt. Und tatsächlich ist es so, der Kinomanager, das ist total interessant, auch mit seiner Ehefrau und so. Da will man eigentlich mehr wissen. Auch die junge koreanischstämmige Filmstudentin, da will man eigentlich mehr wissen. Das wäre mein Lieblingsdritter Teil, Theater Stop aus 3, dass sie jetzt ihre Karriere startet. Weil man hat die ganze Zeit in dem Film das Gefühl, wenn sie das machen würde, sie würde die anderen verblasen. Ja? Sie würde denen zeigen, dass sie es 10-mal besser machen kann. Und man wartet da total drauf. Und man hatte eigentlich in dem Film, ich hatte die Hoffnung, dass in dem Film dieser Knoten noch platzt. Aber vielleicht platzt er dann in Dare to Stop Us 3. Ich glaube, der Film ist ja weitgehend autobiografisch. Und das ist vielleicht auch das Problem des Films, dass er nichts erzählen möchte, was nicht in irgendeiner Art und Weise wirklich passiert ist und es auch nicht schneller erzählen möchte, als es passiert ist, weil es fällt einem so direkt ein, wie man es konzentrierter und anders schreiben würde, wenn es fiktiv wäre. Und so ist es ein Spielfilm, der komplett auf echten Geschehnissen beruht. Wobei ich überhaupt nicht beurteilen kann, was da jetzt genau konkret korrekt ist oder nicht. Aber für mich hat er funktioniert, weil die Figuren halt tatsächlich so gut eingeführt waren und mich alle interessiert haben. Und wenn mich alle Figuren interessieren, dann finde ich, ist alles andere nur noch Diskussionsmaterial, ob es einem dann gefällt oder nicht. Aber das hat der Film auf jeden Fall hinbekommen. Jetzt machen wir den Spoiler und du kannst jetzt komplett über das Ende sprechen.
Komplett über das Ende. Also es war... Also das Ende ist tatsächlich, als man dann Wakamatsu dann auf einmal in der Wüste sitzt, dann sitzt da irgendwie eine Sanddüne und dann erzählt er uns quasi, was danach passiert ist und irgendwie dann auch, dann sind wir uns im Jahr 2008, aber es sieht noch genauso aus, wie wir ihn hier in den 80ern kennengelernt haben. Das hat mich dann doch ergriffen und dann sieht man auch noch, dann spricht er auch eine junge Dame an, die tatsächlich im ersten Teil auch vorkam. Und man sieht auch in seinem Studio bzw. im Büro in Tokio, sieht man auch ein Bild von ihr. Die hatte nämlich im ersten Teil eigentlich die zentrale Rolle gespielt. Um sie drumherum ist dann das alles passiert. Und er spricht ja auch nochmal kurz mit, ich glaube, er telefoniert ja auch irgendwann mal nochmal mit seinen ehemaligen Kollegen und die sieht man dann auch noch kurz und dann gibt es noch mal den Schwenk zum Kino. Das Kino ist immer noch da, nach 30 Jahren. Und dann gibt es auch noch eine kleine Hommage an den Regisseur. Und das ist ganz toll zu sehen, wie viele Leben er bewegt hat und wie viele Menschen er dann inspiriert hat, auch ihren Weg zu gehen. Und auch da, wo dann die Liebe so zu den Indie-Filmen, zu den kleinen Arthouse-Kinos, die es halt hier auch in Frankfurt auch gibt, die ich sehr selbst persönlich sehr gern habe, da wurde nochmal die Liebe zum Film und zum Filmemachen nochmal gezeigt, die halt diese in Figur dieses Kinomanagers quasi personifiziert wurde, da hat man das quasi nochmal mit so einem schönen Abschluss nochmal, das hat mich für mich dann auch mal, den Film mir nochmal ein gutes Gefühl gegeben. Ja.
Ich musste auch an den Film Inch Forward denken, den wir auch auf diesem Festival hier sehen konnten, wo auch eine junge Regisseurin Film im Film zeigt, also wo sie halt eben eine andere junge Regisseurin zeigt, die sich irgendwie durchsetzen muss. Und im Q&A danach wurde sie gefragt, sie ist auch Taiwan-stämmig, ja, und dann wurde sie gefragt, was der Unterschied ist von Taiwan und Japan, und sie sagt halt, es gibt nirgendwo so eine Indie-Filmkultur und Szene wie in Japan. Das heißt, das, was dann der Filmmanager irgendwann sagt und prophezeit, dass es eben diese unabhängigen Regisseure und unabhängigen Filme geben wird, was ganz Japan-spezifisch ist, warum es auch überhaupt dieses Festival gibt seit 24 Jahren, das kommt jetzt in dem Film auch nochmal so rüber. Ich musste da sehr an die Aussage dieser Regisseurin denken, dass sie von Taiwan nach Japan gekommen ist, genau wegen dieser Filmszene, wegen dieser Independent-Filmkultur.
Ich glaube, da hast du was ganz Wichtiges angesprochen, also in allen Szenen, wo es um das Kino ging. Ich bin da auch kein Experte, aber genau diese, es gibt in Japan immer diese verschiedenen Indie-Ströme und da geht es auch, dann reden sie von den Pink-Filmen und sagen, ja, das sind ja, die haben ja schon Sex drin, aber auch künstlerischen Anspruch, waren dann für viele so ein Sprungbrett, um dann später größere Filme zu machen und genauso ist ja das Kino auch am struggeln und irgendwann sind sie dann bei den Pornofilmen angekommen und dann setzen sich aber dafür ein, erst haben sie ja noch ihre Woche, ihre Arthouse-Woche und 3 Wochen Pornofilm, wo du denkst, das würde es jetzt in Deutschland so nicht geben. Und genau, am Ende wendet er sich ja eigentlich direkt an das Publikum und sagt, hey, unterstützt diese Kinos, geht dahin. Und ich glaube, ein Punkt aus seinem Infomercial, den er gemacht hat, war ja, dass sie nichts bereut. Und ich kann nur für mich sagen, ich bereue jetzt eine Sache. Ich war ein Jahr in Nagoya und ich war nie in diesem Kino. Ich habe auch bis eben nicht gewusst, dass es das gibt. Aber ich werde auf jeden Fall gleich die Internetsuchmaschine meines Vertrauens anschmeißen und schauen, ob es das noch gibt. Und beim nächsten Nagoya-Besuch, Helena, gehen wir da vorbei. Also allein dafür hat es sich gelohnt, den Film zu schauen. Ja.
Eine Sache, die mir nicht so gefallen hat, obwohl ich ansonsten sehr begeistert war, ich habe ihm jetzt hier auch volle Punktzahl für den Wettbewerb gegeben, war dieses Gefühl, too many endings. Ja. Also, dass sie sich nicht für, es gibt so 3 Enden nacheinander, ja, und sie haben sich nicht für 1 entschieden. Die sind alle 3 gut, aber eigentlich ist es merkwürdig, einen Film zu haben, in dem 3 verschiedene Versionen eines Endes gut. Also, wenn man diese Filme und diese Regisseure und so weiter kennt, dann nimmt man das vielleicht mit sehr viel mehr Spaß hin, sozusagen. Aber das fand ich so als Filmstruktur ein bisschen schwierig. Ja. Ansonsten war ich aber echt zufrieden. Wir versuchen mal ein bisschen Punkte zu geben.
Ich habe ihm eben nur 3 von 5 gegeben. In meiner persönlichen Wertung wäre es wahrscheinlich eher noch 3,5, einfach weil er mich nicht so mitgerissen hat. Ich glaube, die Filmerfahrung hängt dann stark davon ab, inwieweit man die Geschichte kennt, vielleicht entweder Teil 1 gesehen hat oder den Regisseur noch mehr kennt. Ich denke, dann wird es dann noch mehr mitnehmen. Und ich glaube, es wäre wirklich ein ganz fantastischer Teil 2 von der Trilogie, was den Film echt aufwerten würde, wenn man danach noch ein bisschen mehr erfahren könnte.
Also das wären dann 7 von 10.
Ja. Achso, ja, dann wären es bei mir auch 7 von 10, weil ich muss mich da auch Malte anschließen. Irgendwie, ich hatte halt auch den ersten Teil gesehen und ich bin mit einem Gefühl reingegangen und ich hatte gedacht, okay, dieses Gefühl kriege ich jetzt auch in den 80ern. Das war vielleicht auch mit falschen Erwartungen reingegangen. Und ich glaube auch, dass, wie du es auch Thomas bereits gesagt hast, diese vielen Enden und diese vielen Personen, die haben für mich halt dann, habe ich leider selbst den Fokus verloren und habe mich halt dann auf das Kino fokussiert, und weil das mich auch persönlich angesprochen hat. Und jetzt im Gespräch würde ich dem Film tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen mehr geben, weil jetzt mehr Punkte geben, weil das, ja, jetzt muss ich doch mehr drüber nachdenken. Und ja, ich würde mir ein zweites Mal anschauen mit den Gedanken, die ich hier, mit den Ideen, die ich hier aufgeschnappt habe. Ich möchte aber kurz noch erwähnen, ich fand ihn auch besonders gut, weil der Wakamatsu-Sensei wird von einem Schauspieler gespielt, den ich aus ganz frühen Kureeda Hirokazu-Filmen kenne, Iura Arata, der auch in einem der ersten Kureeda-Filme mitgespielt hat, Afterlife. Und das ist schön, ihn mal hier wieder zu sehen, in einer ganz anderen Rolle. Also ja.
Also ich war skeptisch, ob ich mit dem Film zurechtkomme, weil ich gar keine Ahnung von gar nichts hatte und kann sagen, dass er für mich sehr gut funktioniert hat, obwohl wir jetzt über einige Schwächen, die objektiv da sind, gesprochen haben, finde ich, am Ende bringt er einem die Figuren so nahe, dass ich ihm nicht weniger als 8 Punkte geben kann. Vielen herzlichen Dank und dieser Podcast steht unter
Creative Commons.
Dankeschön.
Nippon Connection. Japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.